Radiogeschichten. Neue Literatur aus Österreich.
Wolfgang Martin Roth, Jahrgang 1946, lebt als Schriftsteller und Psychotherapeut in Wien und Südfrankreich. Außerdem ist er Lehrgruppenanalytiker in Deutschland, Österreich und der Ukraine. 2015 bis 2020 war er Beauftragter für Writers in Prison des österreichischen PEN. Neben zahlreichen Fachpublikationen veröffentlichte Wolfgang Martin Roth unter anderem die Erzählung »Die Nein-Stimme« von Alt-Aussee, mehrere Hörspiele, darunter das preisgekrönte »Mein Vater war Siebenbürger« für den ORF und den Lyrikband »In der Nähe ihres Ringfingers«, Pariser Fragmente. Für den heuer erschienenen Roman »Die Schuhe der Väter« schöpft der ehemalige Pastor aus Wiesbaden erneut aus seiner Kindheit. Zum Inhalt. Ein pensionierter Arzt namens Bodo zieht frisch von seiner dritten Frau geschieden in die Nähe von Göttingen, wo er aufwuchs. In Rückblenden erinnert er sich an seine Kindheit dort in den 1950er Jahren, an die Spiele und Straßenkämpfe mit Freund Latek, die amerikanischen Besatzungssoldaten, die lieblose, depressive Mutter und den grausamen Vater, einen bekannten, aus Siebenbürgen stammenden Theologen. Eine Kindheit, in der einiges schiefläuft. Zum Beispiel, als die Eltern mit den Geschwistern Franz und Monika für Monate nach England gehen und den fünfjährigen Bodo bei den Großeltern zurücklassen. Aus dem Roman »Die Schuhe der Väter« liest Florentin Groll.
»Komm mit in die Küche, ich mache dir einen Kakao.« Ich war mit der Großmutter allein. »Du kannst nicht mit«, hatte Mutter gesagt, als ich 5 Jahre alt war. Vater war schon in England und nun würde sie ihm mit Franz und Monika hinterherfahren. »Ich fahre mit.« »Du kannst nicht mit, du bist zu klein.« »Ich bin nicht zu klein.« »Du bist zu klein, du bleibst bei Oma und Opa. Ich fahre mit. Ich muss jetzt packen.« Monika und Franz packten auch. Sie waren aufgeregt und auf ein Abenteuer aus. Ich lag im Bett. Die Amsel auf dem Wipfel der Birke meinte es heute besonders gut mit mir. Sie hörte und hörte nicht auf zu singen. Ich griff nach der tränenfeuchten Bettdecke und zog sie bis unter das Kinn. Nun gehörte ich nicht mehr dazu. Ich konnte nichts machen, nichts. Mein Weinen hatte nichts bewirkt. Ich war zu klein und es gab kein Kraut, das dagegen gewachsen war. In der Nacht wachte ich von einem Albtraum auf. Es war zunächst stockfinster, aber dann hellte sich das Dunkel im Zimmer etwas auf. Ich erkannte Tisch, Stuhl und Bücherregal, sogar die Birke vor dem Fenster. Die Oma wachte von meinem Weinen auf. »Ich habe Bauchweh.« Sie machte mir eine Wärmflasche und legte sie mir auf den Bauch. An Wärmflaschen habe ich die allerbesten Erinnerungen. Mit ihnen ist man nicht mehr allein im Bett. Ich konnte sofort einschlafen. Sie musste mir nur noch so manche Wärmflasche machen. Es war ganz still im Haus. Ich hatte unten bei den Großeltern bei offenem Fenster geschlafen. Sie schliefen noch. 2 Eichelhäher hatten mich geweckt. Sie stritten ganz in der Nähe. Es musste drüben im Birnbaum sein. Ich bekam Angst, als ich ihr Gezänk ins Mörderische steigerte. Spürte ich ihre Todesangst oder meine? Dann wurde es plötzlich still und ich dachte, sie wären tot. Ich konnte einer Nebelschwade dabei zusehen, wie sie sich aufhellte, wie sie langsam ausfranste und in Fetzen nach oben stieg, bis sich die letzten Schwaden federleicht und wie selbstverständlich im Himmel auflösten. Auch die Eichelhäher waren weg. Ich würde im Garten unter dem Birnbaum die Wiese absuchen. Vielleicht könnte ich eine schöne Feder finden mit dem leuchtenden Streifen in Eichelhäherblau. Ich schlich aus dem Bett und ging in den Flur, lauschte an der Treppe. Barfuß im Nachthemd ging ich die Treppe hoch. Mein Zimmer sah anders aus. So aufgeräumt hatte ich es noch nie gesehen. Hätte das schwarze Holzkreuz mit den goldenen Streifen nicht an der Wand gehangen, wo mein Bett stand, hätte ich nicht geglaubt, dass es mein Zimmer war. Auch das Zimmer der Geschwister war bis zur Unkenntlichkeit aufgeräumt. Über dem Bett im Elternzimmer lag eine Überdecke, die ich noch nie gesehen hatte. Kein Bademantel, kein Handtuch, kein Kleidungsstück lag herum. Die Bettdecke war sorgfältig gespannt und lag messerscharf und genau über der Bettkante. So machte die Großmutter morgens ihr Bett. Ich spürte ein Brennen in der Brust. Sie waren weg, nach England gefahren. Ich öffnete den Kleiderschrank, umarmte die Kleider der Mutter und roch an ihnen. Ich schlich die Treppe hinunter und legte mich wieder ins Bett. Die Vögel zwitscherten immer noch. In England würde es bestimmt keine Vögel geben. Am frühen Abend durfte ich die Hühner der Großeltern füttern. Im Schuppen stand die Regentonne, die bis oben hin mit Mais gefüllt war. Der Deckel auf der Tonne war etwas zu klein und von einem Waschkessel zweckentfremdet worden. Als ich ihn aufhob, spürte ich einen Schlag in der Magengrube. Der Deckel fiel mir aus der Hand, kullerte zu Boden und leierte und leierte und leierte, bis er endlich scheppernd zu Boden ging. In der Tonne hatte eine Maus gesessen, die, als ich den Deckel hob, hochgesprungen war. Es war nicht die Maus, es war das Gefühl, dass sie mich anspringt, das den Terror ausgelöst hatte, als hätte sich eine Klapperschlange aus der Tonne hochgeringelt. Seither betrat ich den Schuppen, indem ich die Tür knallte, den Deckel angelte ich mit der Bohnenstange aus der Regentonne, wenn ich den Mais holen wollte. Mein Großvater konnte tagelang vor sich hinstarren. Ihn umgab eine Düsternis, für die ich keine Erklärung fand. Wenn sein Zwillingsbruder, sie waren eineige Zwillinge, zu Besuch kam, war er ein anderer Mensch. Dann lachte er und sein Gesicht wurde ganz weich. Sie entstammten einem alten Förstergeschlecht. Einmal im Jahr schrieben sie sich eine Postkarte, nicht zum Geburtstag, sondern irgendwann. Und immer kreuzten sich ihre Karten. Der Großvater erzählte, wie der Bruder in der Schule seinen Platz mit ihm getauscht hatte, um ihm ein paar gute Noten zu besorgen. So hatte ich den Großvater noch nie lachen sehen. Beruflich hatte es der Großvater nur in die unterste Stufe bei der Stadtverwaltung geschafft. Er war von Celle nach Göttingen gezogen, damit seine Kinder dort studieren konnten. Das wuchtige Besteck aus Horn hatte er von seinem Vater geerbt. Vor dem Ersten Weltkrieg war er zum Sanitäter bei der Reichswehr ausgebildet worden. Als der Krieg ausbrach, war er schon entlassen. Man setzte ihn in einer Geschossfabrik ein. Er war mir nur zugewandt, als ich ganz klein war. Da durfte ich, wenn er die Beine übereinander geschlagen hatte, auf seinem freien Fuß reiten und wippen. Ihm machte das genauso viel Spaß wie mir. Als man mich bei den Großeltern zurückließ, blieb er zurückhaltend, aber freundlich, während die katholische Großmutter mich lehrte, beim Abendgebet das Kreuz zu schlagen. Nach der ersten Nacht, die ich bei ihnen verbrachte, holte mich Großvater in der Früh aus dem Bett und tastete das Laken ab. Er hatte extra eine Gummimatte für mich gekauft. Ich sah den Triumph in seinen blauen Augen. »Alles trocken«, sagte er und rief die Großmutter. Die Großmutter kam herein und ich wurde gefeiert. Wenn diese Großmutter eines wirklich konnte, dann war es, jemanden zu feiern. Mein 5. Geburtstag kam ohne Vorwarnung. Ich wachte auf und ein Geburtstagstisch stand vor meinem Bett. Ein herrliches Kinderbesteck mit Hirschgeweihgriffen. Der Großvater hatte es aus seinem Försterfamilienfundus herausgerückt. Die Großmutter schenkte mir das gelbgrüne Geschirr mit dem Hahnmotiv. Von den Eltern gab es kein Geschenk. Auf dem Geburtstagstisch brannte eine Kerze. Eine Tafel Schokolade mit ganzen Nüssen lag auch auf dem Tisch. Kein Geburtstag, den ich als Kind hatte, war schöner. Sie standen zusammen mit den Großeltern auf der Wiese vor dem Haus. Es gab ein großes Hallo. Ich lag oben versteckt auf dem Garagendach, konnte sie sehen und alles hören. Die gute Laune da unten störte mich. Sie waren ein halbes Jahr weg gewesen. Die älteren Geschwister warfen mit englischen Brocken um sich. Sie kamen aus einer anderen Welt. Auch die Großeltern waren gut gelaunt. Irgendwann fragte jemand, wo ist denn der Bodo? Ich sah ihnen von oben zu und zeigte mich nicht. Das Dach war ziemlich heiß. Ich fuhr mit der rechten Hand über die Teerpappe, bis die rauen Körner auf der Haut brannten. Die Mutter rief mich zuerst, dann der Vater. Meine Hand schmerzte, aber ich zog sie weiter über die Dachpappe. Als die Großmutter mich rief, kletterte ich heimlich hinunter und ging durch die Hintertür ins Haus. Als ich durch die Vordertür nach draußen gehen wollte, musste ich mich am Gepäck vorbeidrücken. Die Wucht der vielen Koffer machte mich kleiner, als ich war. Sie schienen sich zu freuen, als ich auf die Wiese trat. Jedenfalls fiel mein Name öfter. Sie lachten gerade über Monika, die nur noch Englisch sprach. Sie hatte ihr Deutsch in der englischen Familie, die sie beherbergt hatte, völlig verloren. Das fand der Vater besonders lustig. Monika und Franz waren deutlich gewachsen. Sie traten weltmännisch auf und gaben mir zu verstehen, dass sie etwas Besonderes erlebt hatten. Meine rechte Hand blutete leicht. Gibt es das, dass man einen Trennungsschmerz erst mit seiner vollen Heftigkeit spürt, wenn man sich wieder sieht? Es kam alles auf einmal hoch. Die Leere im Haus in den letzten Monaten, das Ausgeschlossen und das Verlassenwordensein. Sie alle hatten gute Laune, als wäre nichts gewesen. Es kam schockwellenartig und hörte nicht auf. »Der Junge weint vor Freude«, sagte die Mutter. Sie waren zurück und ich gehörte nicht mehr dazu. Von da an aß ich nur noch von dem neuen Hahngeschirr und mit dem Hornbesteck des Großvaters. Es musste immer abgewaschen sein. Bei anderem Geschirr oder Besteck rührte ich nichts an. Als ich in der zweiten Klasse war, musste Mutter ins Sanatorium und wir kamen ins Kinderheim. Es sei ein Nervenzusammenbruch gewesen. Lattek fragte, was an den Nerven eigentlich zusammenbrechen könne. Ich wusste darauf auch keine Antwort. Keiner wollte ins Kinderheim. Schon gar nicht der kleine Clemens, der erst 2 Jahre alt war. Monika und ich auch nicht, nicht einmal Franz. Der musste aber auch nicht mit. Er durfte beim Vater bleiben. Wir anderen dagegen würden ihn bei der Arbeit stören. Das Kinderheim war in der Nähe von Göttingen, in Wühlmarshausen im Gartental. Man trennte uns Kinder. Ich musste zu den Jungen, Monika zu den Mädchen und der kleine Clemens kam zu den ganz Kleinen. Manchmal sah ich ihn in seinem grünen Kordanzug bei den kleinen Kindern mitlaufen. Monika bekam mit, dass man ihn schlug, weil er noch in die Windel machte. Als uns der Vater mit dem Fahrrad besuchte, erzählte sie ihm davon und er schimpfte mit der Kinderpflegerin. Aber nachdem er weggefahren war, blieb es ohne Folgen. Sie schlugen ihn weiter. Monika, die es immer wieder mitbekam, sagte es wieder dem Vater, der den Kleinen aber trotzdem nicht aus dem Kinderheim nach Hause holte. Es war ein frostkalter Winter. Der Fluss vor dem Haus, die Gerte, war zugefroren und in dem unbeheizten Schlafsaal mit den Eisblumen an den Fensterscheiben dampfte die Kälte. Nachts, unter die feuchtkalten, kratzigen Decken zu kriechen, Bettbezüge gab es nicht, war unerträglich. Wäre da nicht der Ziegelstein gewesen? Und Framtek. Wir hatten uns rasch angefreundet. Im Schlafsaal lagen wir nebeneinander. Jeder von uns holte sich vor dem Schlafengehen seinen backofenheißen Ziegelstein ab, der in wiederverwendbares Packpapier eingewickelt wurde, das blau war und recht dick. Schon wenn man den heißen Stein nach oben in den Schlafsaal trug, kam man fast aufgewärmt im Zimmer an. Nur an den Füßen fror man noch. Ich legte ihn erst oben unter die Decken, dann in die Mitte des Bettes, wartete, legte ihn ans Fußende. Erst dann schlüpfte ich hinein, die kalten Füße an den heißen Stein schmiegend. Kratzige Decken werde ich immer hassen. Monika lag im Schlafsaal der Mädchen, Clemens bei den Kleinen. Ein Junge ärgerte mich ständig. Wenn ich an ihm vorbeiging, stellte er mir das Bein. Ich wurde zur Heimleiterin vorgeladen. Er saß mit blutendem Kopf in ihrem Zimmer. Ich konnte mich an nichts erinnern. Angeblich hatte ich ihn mit dem Kopf gegen die Türangel geschmettert. Es musste ein Gewaltausbruch aus blinder Wut gewesen sein, und ich war immer noch wütend. Eine Strafe bekam ich nicht und hatte seitdem meine Ruhe. Während des Aufenthalts besuchten wir die Volksschule von Wühlmarshausen. Alle Altersklassen in einem Raum, Zwergschule eben. Das Lehrerpult auf dem Podium vorne, da lag auch der Rohrstock. Die Lehrerin strahlte eine Kälte aus, in die hinein man nicht einmal zu tuscheln wagte. Alle waren über Arbeitsaufgaben gebeugt, jeder wusste offenbar, was er zu tun hatte, ich noch nicht, bis die Lehrerin mir etwas zum Abschreiben aufgab, mit dem ich mehrere Tage beschäftigt war. Als das Tauwetter einsetzte, gingen Frantik und ich zum Ufer der Garte. Langsam trieben Eisschollen den kleinen Fluss hinunter. Frantik hatte sich die Seemannsstiefel seines Vaters von der Heimleiterin herausgeben lassen. Sie waren das Einzige, das er von ihm besaß. Sein Vater war auf See gestorben. Man hat ihm ein Seemannsgrab im Meer gegeben und die Stiefel an das Heim geschickt. Manchmal holte Frantik sie sich für ein paar Stunden. Sogar nachts nahm er die Stiefel manchmal mit ins Bett. Er musste sie aber am Morgen wieder bei der Heimleiterin abliefern. Wenn er sie anzog, gingen sie ihm fast noch bis zur Hüfte. Sie waren viel zu groß und schmutzig grün. Er watete ins Wasser und zog behutsam eine mächtige Eisscholle an Land, die langsam vorbeitrieb. Ich hatte mir zwei Bohnenstangen aus dem Garten geholt, der direkt am Ufer lag. Frantek sicherte die Eisscholle mit ihnen am Ufer und wir konnten sie vorsichtig betreten. Sie trug uns, aber wir mussten unser Körpergewicht so austarieren, dass sie keine Schlagseite bekam. Vorsichtig zogen wir die Bohnenstangen heraus und starkten auf der Scholle über den Fluss. »Ich fahre auch zur See, wenn ich einmal groß bin«, sagte er. Wir ließen uns in der langsamen Strömung treiben und mussten nun nicht mehr steuern. Jetzt waren wir Seemänner, frierende zwar, aber wir wagten es nicht, uns auf der Scholle zu bewegen. Jede Gewichtsverlagerung hätte sie in eine gefährliche Schieflage gebracht. Wir trieben langsam auf die Biegung des Flusses zu, wo ein einsames Gehöft stand. Ein Hund kam ans Ufer gestürmt und bellte uns entgegen, als wären wir anlandende Invasoren. Die Scholle pflockten wir mit den Bohnenstangen am Ufer an. Eine Holztür schlug, die Bäuerin in schwarzen Gummistiefeln kam aus dem Stall und schimpfte. Es sei viel zu gefährlich, was wir machten. Sie würde es sofort im Kinderheim melden. Woher wusste sie, dass wir aus dem Kinderheim kamen? Der Rauch, der aus dem Kamin ihres Hauses kräuselte, roch würzig nach Holz. Das Ufer war bedeckt mit schmutzigen Schneeresten. Das Weiß schimmerte kaum noch durch. Sie lud uns auf ein Schmalzbrot ein. Der Hund hatte sich beruhigt und kam mit. In der warmen Küche roch es nach Bratkartoffeln. Sie schnitt Scheiben von einem Brotlaib ab, beschmierte sie dick mit Schmalz, streute Salz darüber und goss uns ein Glas Milch ein. Wir verschlangen das Brot und tranken die Milch dazu. Frantek musste aufs Klo und sie zeigte ihm, wo es war. »Warum bist du im Kinderheim?«, fragte sie mich. »Mein Vater muss arbeiten.« »Du hast keine Mutter?« »Das ist alles nur vorübergehend. Sie ist gerade im Sanatorium. Meine Schwester und mein kleiner Bruder sind auch dort.« »Und dein Freund?« »Sein Vater war Seemann und ist gestorben. Und die Mutter?« »Er sagt, er hat keine. Wie heißt er denn?« »Frantek.« Die Frau begann mit der rechten Hand langsam ihren Oberschenkel zu reiben. Sie sah mit einem Blick aus dem Fenster, der nichts wahrzunehmen schien. Sie mochte um die 50 Jahre alt sein. Auf der Kommode stand ein schwarz-weiß Foto von einem jungen Mann in Wehrmachtsuniform. Ich zeigte auf das Foto und fragte, wer das sei. »Mein Sohn«, sagte sie, »mit 17 eingezogen und gefallen.« Draußen wurde es langsam dunkel. Man konnte das Holz, das sorgfältig unter einer Dachpappe vor dem Schuppen gestapelt war, gerade noch erkennen. Der Küchenofen bullerte leise. Es war das einzige Geräusch in der Küche. Frantek kam zurück. In seinen viel zu großen Seemannsstiefeln sah er in der Küche ziemlich lächerlich aus. Die Bäuerin holte eine Keksdose aus dem Schrank und ordnete die Kekse sorgsam auf einem Teller, den sie direkt vor Frantek hinstellte. Er aß sie genussvoll und grinste frech zu mir herüber, als er sich den letzten auch noch in den Mund schob. Ich gönnte es ihm. »Wir könnten sie jederzeit wieder besuchen«, sagte die Frau. »Sie würde uns nicht im Kinderheim melden. Aber wir sollten die Eisscholle bei ihr stehen lassen und nie mehr damit fahren. Das sei viel zu gefährlich.« »Ich bin die Gertrud. Der Hof hier gehört mir. Kommt doch mal wieder vorbei.« Sie sah zu Frantek hinüber. »Wenn ihr Hunger auf Kekse habt.« Wir ließen die Scholle bei ihr angepflockt mit den Bohnenstangen stehen. Aber Frantek hatte noch eine Idee. Wir müssen sie als unser Eigentum markieren. Er knüpfte seinen Hosenlatz auf und pinkelte auf das Eis. Ich machte es ihm nach und es entstand ein solider gelber Fleck auf dem Eis, den man nicht übersehen konnte. Nach ein paar Monaten wurden meine Geschwister und ich wieder nach Hause geholt. Wir sollten ganz besonders brav sein und der Mutter aufs Wort folgen, sie sei noch nicht wieder gesund. Die Wohnung war so aufgeräumt wie nie. Im Wohnzimmer stand jetzt ein kleines Aquarium mit Goldfischen und oben auf der Glasplatte ein herrlich blauer Eisvogel. Auch er war neu. Sein Schnabel war viel zu groß für sein blau-weißes Köpfchen. So ein leuchtendes Blau kannte ich noch nicht.
Die Schuhe der Väter von Wolfgang Martin Roth. Aus dem heuer im Löcker Verlag erschienenen Roman las Florentin Groll. In den Radiogeschichten morgen hören Sie einen französischen Klassiker, Guy de Maupassant. Fritz von Friedl liest Die Lateinfrage. Fürs Zuhören heute dankt Gudrun Hamböck.